Liebe Freunde, der sowjetische Maler Ilja Glasunow, der hat mal ein Bild gemalt über die Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und weil da die Größen unseres Jahrhunderts dargestellt worden sind, ist das Bild auch sehr groß geraten. Das ist 18 Quadratmeter groß. Da sieht man positive und negative Gestalten unserer Zeit zwischen Blut und Stacheldraht und einem aufflammenden Atompilz, also düsterste Weltuntergangsstimmung. Da steht zum Beispiel der ermordete Präsident John F. Kennedy neben der Selbstmörderin Marilyn Monroe. Direkt davor stehen die Beatles, deren Chef, der John Lennon mal gesagt hat, die Beatles sind bekannter als Jesus. Dann sieht man den französischen Philosophen Sartre, der hat mal gesagt, der Mensch ist frei, in einer absurden Welt ohne Gott sich nach eigenen Gesetzen in heroischer Einsamkeit zu entwerfen. Hinter Sartre sieht man wieder einen Selbstmörder, das ist der Nobelpreisträger Ernest Hemingway. Der hat mal gesagt, er könnte nur beten, unser Nichts, dass du bist im Nichts, geheiligt werde dein Nichts komme. Und neben solchen nihilistischen Philosophen und Dichtern, die mit ihrem Nihilismus und Atheismus Millionen Menschen verführt haben, da stehen Politiker, die Millionen Menschen in den Tod geführt haben, zum Beispiel Adolf Hitler, auch ein Selbstmörder. Und mitten in diesem Sammelsurium von leitenden Figuren des 20. Jahrhunderts, da sieht man das naturwissenschaftliche Genie dieses Jahrhunderts, Albert Einstein. Und der hat einmal gesagt, es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo es kein Dunkel gibt, das ist Jesus Christus. Und so ist das auch auf dem Bild von Glasunow. Denn über dieser gespenstischen Ansammlung von Dunkelheit und Verzweiflung und Verbrechen, da leuchtet eine strahlende Hoffnung. Am Horizont erscheint Christus in majestätischer Größe und Herrlichkeit über der Erde. Dieses Bild, das drückt in Farben das aus, was der Prophet Jesaja mal in Worten ausgedrückt hat. Jesaja Kapitel 60, Vers 2. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Niemand beschreibt die Situation unserer Welt knapper und kürzer und klarer als in diesen kurzen Worten. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Unser Volk wird im Moment allerdings nicht von Finsternis bedeckt, wird mehr mit Fanta überschwemmt und mit Faschingsvorbereitungen beschäftigt und mit Farben vor Verpackung überzogen. Ist ja auch was zum Freuen, wenn die Welt etwas bunter wird. Und ich als Ossi, ich gehöre nicht zu denen, die, nachdem wir die Lüge des Kommunismus hinter uns gelassen haben, nur noch über die Lasten des Kapitalismus stöhnen. Das Einzige, worüber ich zu meckern habe, ist, dass so vieles bei uns bemeckert wird. Ich meine, unserem Volk geht's doch gut. Es geht uns zu gut. Also sonst hätten wir doch nicht in einer einzigen Nacht 160 Millionen Dollar in die Luft schießen können. Also wer sich diesen Grad von Verblödung leisten kann, der sollte nicht so tun, dass ihm außer seinem Verstand noch irgendwas fehlen würde. Was uns am meisten fehlt, das ist die Dankbarkeit. Also ich bin dankbar, dass ich mich abends in mein Bett legen kann, ohne Angst in der Nacht von der Stasi rausgeholt zu werden. Ich bin dankbar, dass ich meinen Enkeln an jeder Straßenecke ein Schollereis kaufen kann. Ich freue mich auch für unsere älteren Bürger. Bei uns zum Beispiel hat das Chemnitzer Beerdigungsinstitut sich nach der Wende einen schönen, gefederten, schwarz lackierten Mercedes angeschafft. Also auch das Sterben macht bei uns jetzt wieder Freude. Aber wenn wir auch 1000 Gründe haben, um uns zu freuen, das ändert ja alles daran nichts, dass es in der Welt nach wie vor finster aussieht. Und wer diese Finsternis nicht sieht, der ist einfach verblendet. Ich meine, wir können jeden Tag unser Joghurt löffeln, aber es sterben an jedem Tag ja zehntausende Kinder in der Welt an den Folgen des Hungers. 1 Milliarde Menschen lebt nach wie vor unter dem Existenzminimum. 2 Milliarden Menschen leben in der Finsternis des Heidentums. wissen nichts von Jesus und unsere ganze Welt wird bedroht von allen möglichen Löchern wie dem Ozonloch oder dem Hussein und anderen Leuten, die zum Heiligen Krieg blasen und so. Es wird immer dunkler in der Welt. Und nichts nimmt so zu wie die Finsternis. Und noch nie haben die Mächte der Finsternis und des Okkultismus so einen Vormarsch erlebt. Noch nie ging es den Pessimisten so gut wie heute. Und wer sich an solchen Gestalten orientiert, wie sich der Ilja Glasunow da gezeichnet hat, dem bleibt ja wirklich nichts anderes übrig als Pessimismus. Es sei denn, er orientiert sich an der Gestalt, die am Rande dieses Riesenbildes auftaucht. Nämlich an Jesus. Auf der Bühne der Weltgeschichte ist Jesus weiter gar nichts als eine Randfigur. Am Rande des damaligen Weltreiches ist er geboren worden in einem abgelegten Winkel der Welt. Am Rande der menschlichen Gesellschaft, in der Gesellschaft von Tieren im Kuhstall, da stand die Krippe. Am Rande von Jerusalem, auf der Müllkippe der Hauptstadt, da ist er am Kreuz gestorben. Und von seinem Leben und Sterben zwischen der Krippe und der Müllkippe, da hat die Weltpresse mit keiner einzigen Notiz mit irgendwie Kenntnis genommen. Wer sich auf der Bühne der Weltgeschichte breit macht und in der Presse Schlagzeilen macht, das sind die Breit- und die Großmäuler, die mit ihren Worten und mit ihren Taten die Menschen terrorisieren und narkotisieren. Die alle haben aber noch nichts daran geändert, dass der Zustand der Welt immer noch so ist, wie es die Bibel beschreibt. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber, so heißt es hier weiter, aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So hat der Prophet Jesaja 700 Jahre, bevor Jesus Christus geboren wurde, aufgeschrieben. Und nun behauptet Jesus, der Herr, das Licht, von dem der Prophet Jesaja spricht, das bin ich, ich bin das Licht der Welt. Jesus hat nicht so im verqueren Theologenslang gesagt, ich würde gern das Licht sein wollen. Der hat auch nicht gesagt, ich will das Licht werden. Der hat gleich gar nicht gesagt, ich möchte der Welt ein Stückchen Licht bringen. Sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt. Punkt. Amen. Halleluja. Das ist kein Wunschtraum, das ist keine Forderung, sondern das ist eine Feststellung, es ist eine Tatsache. Leute, was für eine herrliche Botschaft ist das für eine gebeutelte Welt, für die viele Menschen nur noch schwarz sehen können. Ja, es war noch nie so wahr, wie es Jesaja gesagt hat. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Davon können wir alle ein Lied singen, auch wir Christen. Aber wir haben noch eine Strophe mehr drauf. Und die heißt, aber über dir geht auf der Herr. Dem allgemeinen Weltuntergangsgemuffel, dem können wir diesen strahlenden Ton einer Hoffnung und Glaubensgewissheit entgegensetzen. Das Licht ist da, Jesus ist da, jeder kann das Licht haben. Es gibt im Chor der Ökumene so Stimmen, die behaupten, dass dieses Licht auch in anderen Religionen vorhanden wäre und flackern würde, dass man zum Beispiel auch im Islam oder Buddhismus oder sonst wo Erlösung haben könnte. Und daraus wird ja die Folgerung gezogen, man darf gar nicht mehr über die Einzigartigkeit von Jesus reden. Man muss auch nicht mehr von Bekehrung reden, aber das ist absolut verkehrt. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sind damit alle anderen großen und kleinen Lichter als menschliche Erlösungsgestalten ausgeschaltet und als Irrlichter eingestuft. Selbst ein Buddha, der sich ja selber als einen Erleuchteten bezeichnet hat, der ist neben Jesus nichts weiter als eine Funzel. Unfähig, dich aus deiner Schuld zu erlösen, unfähig, dich mit Gott zu versöhnen und vor allem unfähig, dich in Gottes Ewigkeit zu führen. Und das ist ja das große Ziel. Das ist ja das große Ziel, das du unter keinen Umständen verpassen darfst. Du hast ja nicht nur dieses Leben jetzt vor dir, wofür Jesus dein Maßstab sein will, sondern du hast ja noch die Ewigkeit vor dir, auf die Jesus dich vorbereiten will. Du hast noch die Ewigkeit vor dir, vergiss das nicht. Und wo du deine Ewigkeit verbringst, nämlich mit oder ohne Gott, also im Himmel oder in der Hölle, das hängt davon ab, wie du dein Leben jetzt verbringst, ob du es mit Jesus verbringst oder ohne ihn. Dein irdisches Schicksal und dein ewiges Schicksal. Das hängt an dieser einen Frage, das hängt an dieser einen Person, daran entscheidet sich alles. In einem Lied heißt es, wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde, Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen nur für ins Licht. Mensch, du darfst ins Licht. Und dort, wo für die anderen endgültig Finsternis ist, da gehen wir Jesus-Leute ins Licht. Was ist das für eine Perspektive? Ich frage dich, was ist eigentlich deine Perspektive und wo gehst denn du eigentlich hin? Ich frage dich jetzt, wie du zu dem Anspruch von Jesus stehst und ob du überhaupt schon mit ihm gehst. Also, was ist Jesus für dich? Ist er eine Zusatzbeleuchtung? So für kritische Strecken, so eine Art frommer Nebelscheinwerfer? Oder ist er dein Licht? Ist er das Licht für dich? Die Straße zwischen Chemnitz und Leipzig, die kenne ich wie meine Westentasche. Ich bin diese Strecke hunderte Mal gefahren. Also ich wusste da früher schon, wann in welchem Vorgarten welche Veilchen blühen. Ich kannte jede Kurve, ich kannte jedes Schlagloch. Also das war so eine Strecke, von der man sagt, die kenne ich mit Schlaf, die kann ich mit geschlossenen Augen fahren. Das sagt man so, aber das stimmt überhaupt nicht. Du kannst eine Strecke in- und auswendig kennen, ohne Licht bist du in der Nacht verloren. Es war in der Nacht, ich hatte einen Dienst in der Nikolaikirche in Leipzig. Wir haben da noch stundenlang in der Studentenbude diskutiert. Auf einmal guckt einer auf die Uhr, was, schon nach um 12, also los, ab nach Hause, Aufbruch. Wir fuhren los mit zwei Autos. Erst fuhr ich vorne weg, dann überholte mich der Kollege und da fahr mein Glück. Denn da passierte das. Und ich weiß bis heute noch nicht, woran das lag. Und das hat mir bis heute auch noch keiner erklären können, wie es sowas gibt. Ich habe das auch noch nie wieder erlebt oder von anderen Leuten gehört. Jedenfalls, bei mir ging plötzlich, also, so war ich hier stehe und drei, vier meiner Bands sind als Zeuge dabei gewesen, es ging plötzlich das Licht aus. Totaler Blackout. Scheinwerfer und Armaturen verschwunden. Ich sage euch, das waren schreckliche Sekunden. Das können nur Sekunden gewesen sein, aber die haben mir gereicht. Also wir flederten ja immerhin mit 80 Sachen da durch die Nacht. Und auf einmal fällt vor deiner Nase das Licht aus. Es ist stockfinster. Und du weißt nicht, wo du bist. Aber die Karre, in der du sitzt, die rast ja weiter. In diesen irren Sekunden, da hat mich eins gerettet. Und das war das Licht von meinem Vordermann. Das war in diesem Moment meine einzige Orientierung. Und ich konnte nur eins machen, die Hand fest ans Lenkrad und auf das Licht vor mir starren. Ich habe damals nicht die ganze Straße vor mir ausgeleuchtet gesehen. Ich habe keine Einzelheiten mehr gesehen. Aber ich sah vor mir das Licht und ich wusste, wo das Licht ist, da fährt der. Und wo der fährt, ist die Fahrbahn. Und wo der fährt, kannst du auch fahren. Wie gesagt, ich habe keinen Überblick gehabt über die ganze Situation. Aber ich hatte das Wichtigste, was ich in dieser Situation brauchte. Ich hatte das Licht, ich hatte die Richtung. Jesus sagt, ich bin das Licht. Das ist kein Scheinwerfer, der die Lebensstrecke bis zum letzten Moment klar ausstrahlt. Aber es ist ein Licht, in dessen Schein du immerhin die nächsten Schritte gehen kannst. Du hast die Richtung. Wie gesagt, das waren alles nur Sekunden und während ich noch beim Bremsen war, da kam das Licht wieder und ich habe mich wieder gefangen. Und seitdem weiß ich, dass das Quatsch ist, wenn einer sagt, ich kenne mich aus, ich bin schlau genug, ich komme alleine durchs Leben, ich brauche keinen, der mir sagt, wo es lang geht. Mir reicht Jesus für den Sonntag, den Alltag packe ich alleine. Na, ist doch klar, dass du an sonnigen Tagen bei 30 Grad Hitze mit Problemen gut zurechtkommst. Ich meine, du wärst ja blöd, wenn du das nicht packen würdest. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, das Leben besteht ja nicht nur aus sonnigen Tagen. Es gibt ja auch die dunklen Stunden. Und über die redest du natürlich mit niemandem. Aber du hast sie. Und du kennst sie. Und du jetzt nicht so, als ob du nicht wüsstest, wovon ich rede. Ich rede von den Stunden, wo du in deiner Bude hockst und heulst, weil du nicht mehr weiter weißt. Weil irgendwas schiefgegangen ist, weil du irgendwas nicht begreifen kannst, weil du mit irgendwas im Leben nicht zurechtkommst, weil du irgendwas nicht packst. Und das sind doch die Stunden, wo du dir wünschst und sagst, jetzt müsste einer reinkommen und mir sagen, was ich machen soll, wo es lang geht. Und der bin ich, sagt Jesus. Wenn du zu mir kommst, siehst du klar. Und dann kommst du klar. Ich bin das Licht. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen oder von irgendeinem gehört, der so weit gegangen wäre. Und der sowas von sich gesagt hätte, ich bin das Licht. Also manche, die denken das ja von sich, aber das machen die heimlich so für sich. Die denken es nur und sagen es nicht laut. Also wenn einer mal so im vollen Bewusstsein sagen würde, also Leute, ehrlich, ich bin ein großes Licht. Also ich schätze, der würde nicht mehr allzu lange frei rumlaufen. Jeder würde sich ja an die Stirn tippen und sagen, sag mal, du läufst ja nicht ganz rund, du spinnst wohl. Das haben ja die Leute damals zu Jesus auch gesagt. Und das kannst du ja auch sagen. Du kannst aber auch was ganz anderes sagen. Du kannst vor allem was anderes machen. Du kannst nämlich den Anspruch, den Ausspruch von Jesus, den kannst du nachprüfen, du kannst es ausprobieren, du kannst es testen. Das ist ja überhaupt die einzige Möglichkeit, um rauszukriegen, ob das, was Jesus sagt, hinhaut oder nicht. Ob der dich hinters Licht führt oder ins Licht. Also bloß so mit drüber diskutieren und aus der Ferne theoretisieren, da spielt sich bei Jesus überhaupt nichts an. So aus der Distanz heraus, da kriegst du überhaupt nichts. Du musst rankommen, richtig nahe. Jesus nennt das Nachfolge, bei ihm einsteigen, bei ihm mitmachen. Und indem du Schritte mit Jesus gehst, da merkst du, ob es mit ihm geht. Und indem du tust, was er sagt, da erfährst du, ob er die Wahrheit sagt. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich im Reisedienst bin und ich habe immer so versucht, wenn ich unterwegs bin, um mal meine Frau anzurufen. Also als wir noch so unter der Knute der Kommunisten lebten und noch nicht unter der Herrschaft der Telekom, da war das bei uns etwas schwierig. Viele hatten kein Telefon, ich musste oft in irgendein Postamt gehen. Einmal bin ich ins Postamt rein, wollte telefonieren, war so eine Tür mit dem Telefonzeichen drüber. Ich mach die Tür auf, Finsternis da drin, wie so ein schwarz lackierter Sarg bei Mondfinsternis. Und ich sag zu dem Fräulein von der Post, können Sie mal Licht machen? Und da sagt die, da gehen Sie erst mal rein. Ich sage, ja, das möchte ich ja gerade, aber es ist finster. Da sagt die wieder, gehen Sie erst mal rein, da werden Sie schön sehen. Ich also gehorsam da rein. Und in dem Moment, wo ich mich in die Zelle stelle, also auf den Boden der Zelle stelle, da ging über mir das Licht an. Der Schalterkontakt war genau unter dem Fußboden. Und erst als ich mich da draufgestellt hatte, da war der Kontakt da und der Post ging an. Wenn ich nicht in die Zelle reingegangen wäre, da wäre die finster und ich ohne Verbindung zu meiner Frau geblieben. Ich hätte eben nicht erfahren, was es so wichtige Dinge gibt, dass Westpäckel angekommen sind und wie es den Kindern geht und so. Ich hätte halt keine Informationen gehabt. Ich wäre unwissend geblieben. Vor allem, ich hätte das Ziel meiner Sehnsucht, eben die Stimme meiner Frau, nicht erreicht. Dass es doch geklappt hat. Das verdanke ich nur der Tatsache, dass ich das gemacht habe, was mir das Fräulein von der Post gesagt hat. Ich hätte ja anfangen können, mit dir zu diskutieren. Ich hätte zu dir sagen können, also beweisen Sie mir jetzt mal, dass, wenn ich da reingehe, das Licht angeht. Da hätte die mir von ihrem Standpunkt aus überhaupt nichts beweisen können. Den entscheidenden Schritt da rein, den musste ich schon selber tun. Und ich kann dir von meinem Standpunkt hier oben aus überhaupt nichts beweisen. Sondern den entscheidenden Schritt, den musst du schon selber tun. Ich kann dir nur sagen, wenn du den Schritt tust und wenn du zu Jesus gehst, da wird dir ein Licht aufgehen. Also geh hin. Stell dich doch erstmal auf diesen Standpunkt, Jesus. Dann wird das Licht angehen. Die Bibel beschreibt das so, indem sie sagt, dann bekommst du den Heiligen Geist, der dir Klarheiten verschafft. Zu Jesus gehen heißt ihn anreden. Du kannst ja zum Beispiel sagen, Jesus, ich möchte rauskriegen, ob das stimmt, dass man mit dir wirklich ein vernünftig gutes Leben führen kann. dass das Fräulein von der Post mich nicht verklapst hat, sondern dass das stimmte, was sie gesagt hat. Das habe ich dadurch rausgekriegt, dass ich mich in die Zelle reingestellt habe. Ich habe eine einzige Chance gehabt und das war der Gehorsam. Wenn du rauskriegen willst, ob Jesus dich nicht verlässt, ob Jesus wirklich das Licht ist, dann hast du nur eine einzige Chance und das ist der Gehorsam. Wenn du ihm gehorsam bist, wenn du ihm nachfolgst. Also, wer nachfolgt, sieht klar. Das Erste, was du siehst, das ist deine Schuld. Du erkennst dich im Lichte Gottes und du siehst, dass du nicht so bist, wie du sein möchtest oder sein solltest. Und jetzt kommt das Größte. Wenn du deine Schuld erkennst und wenn du sie vor Gott bekennst, da wird Jesus sie dir vergeben. Überall in der Welt ist Finsternis ein Bild für Sünde und für Gottes Ferne. Als Jesus mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing und sich, wie die Bibel berichtet, über das Land eine Finsternis senkte, da hat er die Finsternis, die über dem Leben der Menschen liegt, die hat er weggewischt, mit seinem Blut weggewischt, aber über dir geht auf der Herr. Und seitdem kann jeder, der seine Sünde bekennt, ein neues Leben haben. Seitdem kann jeder, der Frieden haben will, Frieden mit Gott bekommen. Seitdem ist Versöhnung möglich. Und selbst deine finstersten Gemeinheiten, sie können von dem Licht der Vergebung überstrahlt werden. Nichts macht ein Menschenleben so hell wie die Vergebung. Und deshalb bitte ich dich jetzt anstelle von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing. Ich bitte dich an seiner Stelle, lass dich versöhnen mit Gott. Und dann, erst dann, nur dann, kannst du den Feind lieben, kannst du die Wahrheit sagen, kannst du die Lüge meiden, kannst du andere missionieren und anderen vergeben. Das alles kannst du und das alles lernst du, erst wenn du die Versöhnung angenommen hast. Das ist der erste Schritt. Und den zweiten und den dritten und den vierten Schritt, den kannst du nicht tun, solange du nicht den ersten Schritt getan hast. Also Traktate verteilen an andere, solange man selber nicht bekehrt ist, das haben wir ja vorhin gehört, das funktioniert nicht. Und es hat gar keinen Sinn, über den zweiten und den dritten Schritt zu reden, wenn du den ersten Schritt noch nicht getan hast. Es ist das Elend vieler Christen, dass sie den ersten Schritt nie getan haben. Sie kämpfen für den Frieden und haben selber keinen Frieden mit Gott. Die wollen anderen helfen und lassen sich selber nicht helfen. Die wollen andere befreien und sind selber noch nicht befreit. Die reden von Versöhnung und sind selber noch nicht versöhnt. Und das klappt nicht. Und deswegen bitte ich dich jetzt noch einmal, lass dich versöhnen mit Gott. Und falls du heute gerade in so einer Situation bist, wo du nicht mehr ganz durchguckst und dir alles unklar und finster vorkommt, weil du so richtig in eine Sünde reingetappt bist, dann greif doch zu, dann nimm doch das Vergebungsangebot Gottes an. Egal wer du bist und egal was du gemacht hast, es macht nichts. Jesus macht bei dir Licht an, wenn du ihn reinlässt. Du hast damit eine Chance, die Millionen oder Milliarden Menschen nicht haben. Mehr als 2 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben noch nie gehört, dass es diese Chance gibt, dass es eine Vergebung gibt, dass es die Möglichkeit eines Neuanfangs gibt, dass es Jesus gibt. Die haben es noch nie gehört, weil es ihnen noch nie einer gesagt hat. Und die es ihnen hätten sagen können und sagen müssen, das sind die Christen. Aber die sind seit 2000 Jahren zu faul, zu geizig, zu ungehorsam und viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, als dass sie sich um die Mission kümmern würden. Soll ich euch mal sagen, wer nach der Statistik das Schlusslicht der Weltmission ist? Das sind wir, die Deutschen. Mit der großen Klappe, theologisch vorne, überall vorne dran, das ist klar, aber in der Mission hoffnungslos hinterher. Weltmeister im Meckern, aber in der Missionierung des Erdballs mit Abstand der Letzten. Ich habe mal gelesen, dass ganz vorne wo die Norweger stehen. Bei denen kommt ein Missionar auf 2500 Einwohner. In der Bundesrepublik kommt ein Missionar wohl auf 28.600 Einwohner. Wie es bei uns in der DDR war, weiß ich nicht. Wir waren so mies, wir kamen in keiner Statistik mehr vor. Wir haben ja eine herrliche Ausrede gehabt. Wir hatten ja die Mauer. Wir konnten nicht raus, unser Geld war nichts wert, konnte auch nicht raus. Also das war wunderbar, aber eines Tages war halt die Mauer weg und dann war die D-Mark da. Aber was bei uns losging, das war nicht eine Missionswelle, das war eine Reisewelle. Wir haben in dem ersten Jugendgottesdienst, den wir nach dem Fall der Mauer gefeiert haben, als wir zum ersten Mal die Kollekte mit Westgeld eingesammelt haben, da haben wir selbstverständlich die erste Kollekte für die Leipziger Mission gesammelt. Weil ich dachte, jetzt geht's los. Ist überhaupt nicht losgegangen. Es hat sich nichts getan. Und ich frage dich, was tust denn du eigentlich für die Mission? Sicher Geld geben und beten, das können wir alle. Manche könnten mal mehr, die könnten mal für ein Jahr oder für immer in die Mission gehen. Man muss ja nicht gleich Missionar werden mit Predigen und so. Ihr wisst ja und seht das ja in der Ausstellung, dass es in der evangelikalen Weltmission alle anderen Möglichkeiten auch gibt, vom Traktoristen bis zur Zahnärztin. Und ich frage dich, bist du mit deinen Berufsplänen denn schon fertig? Geht's dir wie allen anderen bloß darum, dass du einen guten Job hast und gut erlebst, wie du schönes Geld verdienen kannst und so? Oder fragst du danach, wie kann ich mit dem Leben, was Gott mir geschenkt hat, Gott dienen? Mensch, bereite dich doch darauf vor, von Gott gebraucht zu werden. Und verbring doch deine herrliche Freizeit nicht in dumpfen Diskurs, sondern mach was aus deinem Leben. Du bist in einer beneidenswerten Situation. Du hast eine Chance, die die letzte Generation in der DDR zum Beispiel nicht gehabt hat. Du kannst in die Weltmission gehen. Und die Frage ist, ob du es willst oder ob du lieber deinen eigenen Klemperladen aufmachen willst. Ich frage dich, hast du denn deinen Berufswunsch mit Jesus überhaupt abgesprochen? Hast du ihn denn jemals danach gefragt, ob er einverstanden ist, dass du Klempner wirst? Oder hast du ihn danach gefragt, ob er dich woanders braucht? Und bist du bereit, auch dorthin zu gehen, wo er dich hinschickt und braucht? Ich bitte dich, dass du dir diesen Tagen nochmal deine Berufspläne überdenkst und dass du sie mit Jesus besprichst. Bitte ihn um Klarheit und vergiss bitte nicht diese gigantische Finsternis, die über unserer Welt liegt und die unsere Erde bedeckt. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. So ist es. Aber Gott hat sich ja damit nicht zufrieden gegeben. Der hat ja nicht gesagt, so ist es und so bleibt es halt, sondern Gott ist gegen die Finsternis angegangen und er möchte, dass wir auch gegen die Finsternis angehen. Und deswegen steht gleich hier als erstes in dem Jesaja Kapitel, noch bevor von der Finsternis gesprochen wird, da steht der Satz, mache dich auf, werde Licht. Und das heißt, mach deinen Mund auf, damit andere von Jesus hören. Werde ein Leuchtsignal, damit andere durch dich etwas von Jesus sehen. Freunde, was unser Land und was unsere Welt am meisten braucht, das sind Menschen, die mit Jesus leben und die von Jesus reden. Also entweder machen wir unseren Mund auf oder wir machen unseren Laden zu. Wir müssen Christus bezeugen oder auf unseren Christennamen verzichten. Wenn wir nicht leuchten, sind wir und andere verloren. Ein Leuchtturmwärter hat die Aufgabe, ein Licht leuchten zu lassen. Und davon hängt das Leben vieler Menschen ab. Ich habe mal von so einem Mann gehört, so einem Leuchtturmwärter, der hat immer zu seiner Frau gesagt, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Eines Tages wurde der krank und noch bevor die den ins Krankenhaus abflogen mit dem Hubschrauber, da hat er seiner Frau eingeschärft, halt die Scheiben sauber, lass das Licht leuchten. Ein paar Tage später will die Frau ihn im Krankenhaus besuchen und man sagt ihr, dass ihr Mann gestorben ist. Und dann sagt sie zur Schwester, na, hat er noch irgendwas gesagt? Hat er eine Botschaft hinterlassen? Dann sagt die Schwester, ja, er hat gesagt, halt die Scheiben sauber, lass das Licht leuchten. Gott sucht Menschen, die nur eine einzige Sorge haben. Nämlich, dass keiner im Meer der Schuld untergeht, dass jeder am Ufer von Gottes Ewigkeit ankommt und dass alle gerettet werden. Mache dich auf, werde Licht. Halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Amen.